ARD Sounds.
Ach, Katharina, das waren wieder zwei ziemlich volle Tage hier.
Ich wollte gerade mal nachgucken, wie viele Schritte ich eigentlich heute so habe. Hast du schon geguckt?
Nein, aber es war über meinem Durchschnitt. Dann vibriert meine Uhr immer. Nach heute ist es relativ wenig, aber gestern waren es an die 17.000 Schritte, die ich gemacht habe.
Ja, ich habe auch hier so 11.000 heute.
Und man sollte auch zählen, wie viel Kilo wir geschleppt haben, weil es gab wieder Bücher.
Du kannst immer nicht Nein sagen. Ich sage immer sofort, bitte lieber zuschicken.
Ja.
Und du lässt dir aber auch alles auf.
Aber sie sehen dann immer so schön
aus. Ja, das stimmt.
Ihr hört Eat, Read, Sleep an einer ganz ungewohnten Stelle.
An einem Sonntag. Wir haben mal wieder eine Sonderfolge für euch von der Leipziger Buchmesse, wo wir sehr viel für euch rumgelaufen sind.
Oh ja, und sehr viel für euch entdeckt haben. Wir sind Jan Ehlert.
Und Katharina Marenholz. Wir sind Kulturredakteure beim NDR. Und präsentieren euch normalerweise alle zwei Wochen eine neue Folge unseres Bücherpodcasts. Und diesmal, wie gesagt, außer der Reihe, denn natürlich müssen wir zur Leipziger Buchmesse, um zu gucken, was es Neues gibt und was man so redet in der Branche. Wir sind ja auch sehr neugierig.
Genau, da wollen wir euch teilhaben lassen. Was haben wir entdeckt? Mit wem haben wir gesprochen? Worüber wurde hier vor allem auch gesprochen? Und was sind vielleicht die Bücher, die wir euch in den kommenden Podcast-Folgen nach und nach vorstellen werden, weil wir so richtig neugierig geworden sind auf das, was da noch kommt in den kommenden Monaten. Und natürlich gibt es aber nicht nur Bücher, die wir lesen wollen. Manchmal gibt es auch Bücher, da sind wir doch ziemlich überrascht, dass es sie gibt. Katharina, was war eigentlich dein skurrilstes Buch, was du hier entdeckt hast?
Mein skurrilstes Buch war, glaube ich, auf jeden Fall ein Buch mit dem Titel Der Highlander und die Gespinste der Leidenschaft. Da dachte ich kurz, ich habe mich verlesen, als ich den Titel gelesen habe. Von einer Autorin, Sophie Stone, darauf kommen wir später nochmal zurück, von der ich, das kann man schon mal hier an der Stelle sagen, noch nie was gehört habe, die aber schon sehr viele Bücher geschrieben hat, unter anderem halt Der Highlander und die Gespinste der Leidenschaft, was nur ein Band ist in einer recht umfangreichen Highlander-Saga.
Ja, und ich hätte eigentlich gedacht, Highlander, und dann waren da auch so ein paar romantische Kleider drauf zu sehen, ist doch eigentlich genau deins, oder?
Also, du traust mir einiges zu, vielen Dank. Nee, also die Highlands sind was für mich, aber Highlander nicht so.
Hast du die Serie damals gesehen?
Nee, so Highlander-Zeitreisezeug, das ist nicht so mein Ding. Und so Leute in Kilts, die Folklore in verschiedenen Zeitebenen zelebrieren, nee.
Ich habe ein Kinderbuch entdeckt, ich habe mich da rumgetrieben, um mal zu gucken, was du mir vielleicht demnächst auf den Tisch legen könntest, weil das die neuesten Trends sind. Und habe eins gefunden, da wollte ich dich fragen, ob du es kennst und wie sowas ankommt. Es ist Popofisch. Es sah so süß aus und es ist ein Fisch, der aussieht wie ein Popo.
Ja,
und
in sehr rosa.
Und viele andere Fische trifft in sehr rosa. Er trifft am Ende einen Käsefisch, dann werden die beiden beinahe gegessen, weil Käse und Popo für ein Sandwich gehalten werden. Und die schöne Botschaft am Ende aber ist, ein umgedrehter Popo ist ein Herz.
Aha.
Das ist also ein Kinderbuch, was bei Leikam erschienen ist und das mir sofort ins Auge gesprungen ist, weil ich es doch so skurril fand.
Und hast du es gleich durchgelesen? War es ein Bilderbuch?
Es geht ja schnell.
Also Bilderbuch. So, okay. Findest du es wirklich gut oder ist es eher so seltsam gut?
Also ich habe es nicht mitgenommen, aber ich wollte von dir mal hören, sind das so Trends?
Naja, tatsächlich läuft ja bei Kindern immer sehr gut alles, was mit Popo und so. Und es gibt, glaube ich, eine Reihe, die heißt Furzipups.
Wieso hast du die eigentlich noch nicht mitgebracht?
Ja, aus Gründen. Ich finde das unangenehm. Ich habe sowas für meine Kinder nie gekauft. Aber ich glaube, das läuft sehr gut. Und deswegen wird es auch immer wieder gemacht. Also es gibt ja so ein bestimmtes Alter, da muss man nur so ein Wort sagen, Kinder lachen sich weg. Und das nutzen Verlage natürlich dann auch ein bisschen aus.
Und bei anderen muss man nur Highlander sagen und das verkauft sich sehr, sehr gut.
Genau.
Das sind aber ein paar Bücher, die wir nicht vorstellen werden, aber wir haben auch welche mitgebracht, keine Sorge. Die werden dann gleich noch ausführlicher erzählen. Wir sind hier die ganze Zeit rumgelaufen und haben dann ja wieder ganz viele Gespräche geführt. Das ist für mich ja immer das Tolle an den Buchmessen, sage ich, glaube ich, in jeder Buchmessenfolge. Man trifft so viele alte Bekannte wieder. Ganz viele von euch haben wir getroffen. Wir kommen ja gerade von der Bühne, wo wir eine kurze Show gegeben haben. Und da waren wieder Lesekreise aus Dresden. Viele liebe Grüße. Aus Nürnberg sind einige gekommen. Das war wirklich richtig schön, euch zu sehen.
Ja, aus Chemnitz, vom Lesekreis Chemnitz war jemand da. Genau, das war toll. Wir haben ja gesagt, ihr könnt uns ansprechen. Wir sind ja auch sehr auffällig über die Messe gelaufen in unseren orangefarbenen T-Shirts, worauf wir oft angesprochen wurden und gefragt wurden, ob man die eigentlich auch kaufen kann oder irgendwo bekommen kann. Das ist tatsächlich unsere Arbeitskleidung. Das sind T-Shirts, die normalerweise so Promoter anziehen, die, keine Ahnung, so Flyer und so verteilen. Und wenn wir aber sehr dringend gerne erkannt werden wollen, zum Beispiel auf den Buchmessen, dann ziehen wir die halt auch an. Unser ganzes Team trägt die.
Richtig. Und wir geben sie nicht ab. Wir sind auch gefragt worden, ob wir die Gebrauchten abgeben würden.
Das Nein. war, glaube ich, nicht ernst gemeint.
Nein.
Wir dürfen sie nicht abgeben, weil wir sie ja wieder brauchen. Aber was wir schon mal hier ganz sachte anteasern können, es wird bald Eat, Read, Sleep Merch zu kaufen geben. Mhm. Da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Ich sage nur Socken. Freuen sich schon sehr viele drauf.
Ich auch.
Ja, die sind schick. Weiß mit orangefarbener Schrift.
Socken gab es ja auch, aber das war natürlich nicht das Thema der Messe, sondern ihr habt es natürlich mitgekriegt, dass es einen großen Aufreger gab über den Deutschen Buchhandelspreis, dass nämlich drei Buchhandlungen ausgeschlossen wurden, weil sie verfassungsfeindlich sein sollten. Und das war hier in all den Gesprächen, die wir geführt haben, natürlich ein Thema, das immer wieder aufpoppte.
Ja, tatsächlich war das so ungefähr das Erste, was ich in Leipzig mitbekommen habe, als wir am Mittwochabend angekommen sind auf dem Platz vor dem Gewandhaus. Da war diese relativ große Kundgebung. Dazu, also das ist immer noch ein Thema, ist ja nur schon ein bisschen älter, was die Gemüter sehr bewegt und auch in vielen Gesprächen immer wieder aufpoppte, und zwar in verschiedenen Zusammenhängen und auch in verschiedenen Bewertungen. Also wir haben viele Buchhändlerinnen und Buchhändler getroffen, die uns auch erzählt haben, dass so eine große Solidarität jetzt herrscht und dass diese drei Buchhandlungen, die den Preis nun nicht bekommen haben, dass die jetzt schon dreimal ihr Weihnachtsgeschäft gemacht haben, weil so viele Leute aus Solidarität halt da gekauft bestellt haben.
Ja, das ist natürlich super schön, diese Solidarität zu sehen, und gut, dass es diesen Buchhandlungen jetzt eben auch nicht schlechter geht dadurch. Aber es gibt auch viele, viele andere tolle unabhängige Buchhandlungen, die auch eure Solidarität brauchen, denn insgesamt ist die Lage für unabhängige Buchhandlungen nicht wirklich rosig. Auch das hat sich hier in den Gesprächen immer wieder gezeigt.
Ja, das berührt mich dann schon, wenn Leute erzählen, boah, ich stehe den ganzen Tag, ich hatte seit Ewigkeiten keinen Urlaub und bin jeden Tag in der Buchhandlung und es reicht irgendwie nicht. Wir haben ganz viele tolle Kunden, die sagen, was für ein toller Laden, aber wir brauchen noch mehr Kunden, und deswegen versuchen wir mit Veranstaltungen, und ganz kreativ sind die dann. Und ja, also nochmal ein Appell, einfach echt nochmal gucken im Viertel, was gibt's für eine unabhängige kleine Buchhandlung, die man vielleicht nochmal entdecken kann, wo man seine Bücher dann kaufen kann, anstatt vielleicht bei den großen Ketten oder gar bei den großen Online-Anbietern.
Ja, also schaut euch um, was sich eure Buchhändlerinnen und Buchhändler alle einfallen lassen, weil es wäre doch wirklich, wirklich schade, und das verstehe ich, da bricht mir auch immer das Herz, wenn ich höre, dass wieder eine Buchhandlung schließt und wieder keine Nachfolgerin, kein Nachfolger gefunden wird. Es würde uns wirklich etwas fehlen, wenn es diese nicht gäbe.
Und übrigens auch interessant, jetzt natürlich, da die Spritpreise so gestiegen sind, hat uns auch eine Buchhändlerin aus Dresden erzählt, dass sie natürlich in jedem Moment damit rechnen, dass die Transportkosten erhöht werden, dass dann halt alles noch teurer wird, und dass sie überlegen, dass sie sich nicht jeden Tag beliefern lassen mit Büchern. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich meine, sind denn die Leute, die in die Buchhandlung kommen, brauchen die denn wirklich dringend dieses Buch am nächsten Tag? Und dann sagt sie, ja, natürlich eigentlich nicht, aber diese Erwartung, diese Ungeduld, das ist schon sehr weit verbreitet, und die Gefahr, dass die dann halt sagen, ja, bei uns gibt's halt nur jeden Dienstag, jeden Freitag, keine Ahnung, neue Bücher werden geliefert, also muss man jeweils bis dahin warten, dass diese Ungeduld halt so groß ist, dass die dann schnell sagen, ja, nö, dann gehe ich irgendwie zum nächsten Größeren oder bestell's halt doch online. Und das finde ich auch ein bisschen schade, weil lesen, das ist doch eigentlich so ein Entschleunigungsding, da kann man doch auch mal 3 Tage auf ein Buch warten.
Ja, eigentlich ist doch das Warten auch etwas Schönes manchmal, die Vorfreude darauf, und ich wette, die meisten von euch haben einen Stapel ungelesener Bücher bei sich liegen, der ja schon da ist, sonst fängt man eben erstmal mit einem anderen Buch an.
Und auch aus Umweltgründen könnte man doch auch wirklich sagen, hey, ich bestelle ein Buch, Leute, es reicht mir, wenn es in 3 Tagen kommt.
Manchmal will man natürlich ein Buch, weil es gerade jetzt angesagt ist, zum Beispiel, wenn es Preise bekommt, so einer bin ich ja, ne? Ich höre, es gibt einen Preis, und dann will ich das Buch auf jeden Fall haben, wenn ich es noch nicht gelesen habe.
Deswegen saß ich auch gestern mit dir 1 Stunde in der Preisverleihung.
Ja. Darf ich verraten, dass du kurz vor Schluss gegangen bist?
Nein, das ist nicht ganz korrekt. Ich bin gegangen, als es wirklich vorbei war und alle noch sitzen blieben, weil sie dachten, es passiert noch was, und ich musste noch was erledigen.
Ja, das war ja auch sehr klug, denn wenn es wirklich vorbei ist, brechen ja immer alle gleichzeitig auf. Genau. Es ist also immer klug, ein bisschen früher zu gehen.
Ja, mache ich im Kino auch so.
Und dann saßen wir und haben ganz gespannt geschaut, wer bekommt denn jetzt den Preis der Leipziger Buchmesse, oder genau gesagt die Preise. Es wurden ja 3 verliehen, und ich habe besonders natürlich Eden die Daumen gedrückt. Das war in der Übersetzung von Tina Flecken nominiert, das Island Buch, Katharina, über das wir gesprochen haben,
ich weiß.
Das ich so wunderschön fand, noch so wunderschön übersetzt. Ist es nicht geworden, aber auch dass das gewonnen hat, finde ich, ist ein ganz spannendes. Ein Buch aus Peru, auch da wurden bei mir gleich Triggerpunkte gesetzt, also das werde ich wahrscheinlich mir zumindest mal anschauen.
Ich denke, das kannst du sehr gut für eine Folge mit Daniel nehmen, der mag ja auch sehr gerne südamerikanische Literatur. Ich fand natürlich am spannendsten den Preis für Belletristik und das war sehr lustig. Ihr wisst natürlich inzwischen, wer gewonnen hat. Katharina Pollard-Jahn, wir haben festgestellt, als wir da saßen, Jan, in dem Namen sind fast unsere beiden Namen enthalten, das war echt ganz witzig. Ja, sie hat gewonnen mit Goldstrand. Und in der ganzen Buchbubble, mit allen Leuten, Kollegen, Kolleginnen aus der Literaturredaktion, mit denen wir vorher gesprochen haben, die haben alle gesagt, also es wird entweder Anja Kampmann oder Helene Bukowski. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall eine von den beiden. Was anderes ist im Grunde gar nicht möglich. Und ich war total sicher, dass dann jetzt einer dieser beiden Namen da genannt wird. Und dann kam was ganz anderes.
Ja, man sah auch viele überraschte Gesichter, das schon. Und bestimmt auch enttäuschte Gesichter. Und ich fand ja auch beide Bücher von Kampmann und Bukowski richtig, richtig stark. Ich hätte es beiden gegönnt.
Ich habe mich schon auf eine interessante Diskussion mit dir vorbereitet über das Gewinnerbuch.
Ich kann es ja trotzdem nochmal mitbringen.
Ja, können wir machen. Gute Nachricht für euch. Das Gewinnerbuch Goldstrand könnt ihr ab morgen, Montag, 23. März, bei Am Morgen vorgelesen hören auf NDR Kultur.
Genau, immer um 8.30 Uhr ganz linear oder natürlich auch online. Da könnt ihr die Folgen dann hören, wann immer es euch passt. Und dann bin ich sehr gespannt. Schreibt uns doch mal, wie euch das Gewinnerbuch gefallen hat. Goldstrand von Katharina Pollard-Jahn. Katharina und ich waren
nicht so überzeugt.
Sagen wir so, ich fand einige der anderen nominierten Bücher besser.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ich habe diesmal gar nicht so viele Bücher mitgenommen wie sonst, muss ich ehrlicherweise sagen. Also schwer war es immer noch, aber ich weiß, beim letzten Mal, da war ja auch mein Mann dabei und hat immer Kisten um Kisten um Kisten geschleppt. Diesmal musste ich selber tragen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das liegt nicht am Bücherangebot, sondern daran, dass du alles alleine tragen musstest.
Das stimmt, aber ich habe trotzdem wieder mich vor allem in der Halle der unabhängigen Verlage umgesehen und wie jedes Mal bin ich überrascht, dass es immer noch neue Verlage gibt, kleine Verlage gibt, die ich überhaupt gar nicht kenne, die ich noch nie im Leben gesehen und gehört habe. Zum Beispiel in dem Fall den Allee Verlag. Aber was der Allee Verlag, was Veronika Siska da macht, war wieder etwas, wo bei mir alle Triggerlampen angingen und sagten, meins, das will ich mir anschauen. Sie übersetzt nämlich Klassiker aus dem Tschechischen und aus anderen eher kleineren osteuropäischen Sprachen. Zum Beispiel, das ist das Buch, was ein richtiges Kultbuch in Tschechien sein soll, Die andere Stadt von Michal Ajvas. Das ist ein noch lebender Autor. Und in Die andere Stadt, das ist so eine Buch-in-Buch-Geschichtung. Ein Mann geht in ein Antiquariat, findet ein Buch, das in einer merkwürdigen Sprache geschrieben ist und von einer Stadt erzählt, die ein bisschen wie Prag aussieht, aber eben doch nicht so ganz. Und er liest weiter und taucht in diese Stadt ein und merkt, es gibt irgendeine Verbindung zwischen diesem fiktiven literarischen Prag und dem wirklichen Prag. Und das fand ich als Geschichte, klingt so ein bisschen wie Carlos Ruiz Zafón, der ja auch mal so Buch-in-Bücher-Geschichten geschrieben hat. Das war etwas, was mich direkt angesprochen hat. Also Michal Ajvas ist ein Autor, den ich mir auf jeden Fall anschauen werde im Allee Verlag. Und Veronika Siska hat was ganz Kluges gemacht, hat sie mir verraten. Sie hat sicherheitshalber gleich mal die Rechte an allen seinen Büchern sich gesichert. Denn sonst ist es ja oft so, ein kleiner Verlag entdeckt einen Autor, eine Autorin, das Buch wird erfolgreich und dann kommen größere Verlage und kaufen sich die Rechte für die kommenden Bücher. Ich sag nur Second Chances, wo wir über Heated Rivalry gesprochen haben, da war es ja ebenso. Hier sollte Michal Ajvas ein noch größerer Star werden, nicht nur in Tschechien, sondern auch bei uns. Dann bleiben die Rechte zumindest alle im Allee Verlag.
Drücke ich mal dem Allee Verlag die Daumen, das ist auch wirklich ein Erfolg ist und sie nicht die Rechte für lauter Bücher gekauft haben, die dann am Ende sich gar nicht verkaufen. Das ist ja auch ein ganz schönes Risiko.
Das bestimmt auch, ja. Aber Michal Ajvas ist bereits in 23 Sprachen übersetzt worden, nur noch nicht ins Deutsche.
Aha, na dann hast du vielleicht den nächsten großen Geheimtipp ausgegraben. Ich habe ja im letzten Newsletter geschrieben, dass ich ein willfähriges Opfer bin für alle Presseleute, die mir Bücher in die Hand drücken wollen, weil ich so sehr hinterher bin mit den Vorschauen und überhaupt mit Neuerscheinungen lesen. Und es haben auch einige gemacht. Ich habe bekommen von Hanna Heffner Die Riesinnen. Das habe ich auch schon sehr viel bei Social Media gesehen. Das ist so ein graues Cover mit einem blauen, so eine Art Pflanze drauf, wo man auch so Augen sieht. Ich fing so an, den Pressetext zu lesen und habe so gelesen, drei Frauen, drei Generationen, eigensinnig sind sie, die Riesinnen. Dann Wittenmoos, ein kleines Dorf im Schwarzwald, ist die Heimat. Da dachte ich gleich so, oh, Dorfroman, oh, das muss ich gleich Daniel weitererzählen. Und dann meinte sie so, nee, also geh nicht nach dem Klappentext. Der Klappentext ist gar nicht so toll wie das Buch. Also du musst das einfach lesen, ohne den Klappentext zu lesen. Deswegen habe ich das jetzt hier nur so überflogen und werde mich jetzt so ganz frei drauf einlassen und ich weiß im Grunde nichts über dieses Buch. Ich meine, ich weiß jetzt das, was ich gerade gesagt habe, Schwarzwald-Generation, aber sonst nichts. Bin ich sehr gespannt, ist relativ dick, erschien im Penguin Verlag und Eisele Verlag. Oh, ach, wir ja, waren so schöne, gerne beim Eisele Verlag. Die haben so schöne Cover und das ist so ein ganz kleiner, die haben so einen ganz kleinen Stand. Einfach im Grunde nur so zwei Wände. Wir haben ja wieder unsere Sticker geklebt. Mhm. Buchtipp von Eat, Read, Sleep. Die sind sehr leicht ablösbar, also super leicht ablösbar. Und lustigerweise beim Eisele Verlag passte das Orange unserer Sticker zu fast jedem Cover. Da war so ein kleiner Umtrunk an dem einen Abend. Da sind wir so zufällig vorbeigekommen. Und da posierte die Verlegerin mit diesem Buch, Unterwasserblau von Petra Hucke.
Das nicht blau ist, muss man das gleich nicht dazu blau sagen. Ist,
sondern es ist eher so ein Sonnengelb.
Ja, Zitronengelb vielleicht ja, auch.
So, ne? So verschiedene Gelbtöne. Und die Verlegerin hatte so eine Blazerjacke in genau dieser Farbe von der Jacke der Frau, die auf dem Cover abgebildet ist, an. Hat sie extra auch angezogen und das sah so toll aus. Aha. Das Cover zusammen mit ihr so ganz großartig. Und dann dachte ich, das will ich auch lesen. Und das ist, glaube ich, auch ein Dorfroman.
Es klingt so, ne? Ein Spreewaldroman. Jessica verbringt ihren Hochzeitstag auf einer Kanutour im Spreewald. Da war ich auch schon mal. Kennst du den Spreewald?
Ich war da noch nicht, ne? Also ich weiß, was das ist, aber ich war noch nicht da.
Da fährt man auf so kleinen Flößen durch die Gegend und es ist unglaublich idyllisch. Sie ist da und bekommt dann einen Anruf. Der Tod ihres Vaters führt sie zurück in die Heimat. Sie muss sofort diesen Ausflug abbrechen. Zu einer Familie, die nicht so geliebt ist wie die Schwiegerfamilie, die von Schweigen, Verletzungen und verpassten Chancen geprägt ist, heißt das hier. Also klingt auch nach einem Roman, der nicht nur leicht ist, der vielleicht leicht beginnt, aber dieses Gelb kann auch so ein bisschen täuschen.
Ja, also ganz gespannt. Kennt ihr das vielleicht, wenn man so ein Buch sieht und denkt so, ach, das Cover sieht gut aus. Der Klappentext spricht mich irgendwie an. Ich habe sofort Lust, es zu lesen. Mhm. Oder?
Ja.
Ich bin dann elektrisiert auch. Deswegen kann ich das ja auch eigentlich gut verstehen, dass du die Bücher dann so haben willst, weil bei mir das auch so einsetzt. Und ich will es sofort lesen. Und dann habe ich die ganzen Bücher und ich weiß gar nicht, mit welchen ich zuerst anfangen soll. Also dieses Petra Hucke Unterwasserblau, das ein gelbes Cover hat, das kommt auf jeden Fall jetzt ganz weit oben auf meinen Stapel.
Aber das andere, was da liegt, finde ich, sieht auch sehr, sehr interessant aus. Betonung auf interessant. Man sieht einen Farbschnitt, das ist schon mal immer gut. Und da sind so violette Blätter. Es könnte Ahorn sein.
Na, ja, irgendwie so
meine botanischen.
Wein oder weiß ich nicht.
Zumindest so Blätter. Viel. Und man kann es aufklappen. Das ist so ein düsteres Haus.
Ja, guck mal, das ist wie so ein Klappen, kennst du doch bestimmt von deiner Tochter.
Ja, na, solche so Bücher habe ich auch. Da zieht man dann an einer Seite und dann geht
das
die Tür auf.
Das ist so wie so ein Klappenbuch, dann ist da etwas dahinter. Das ist so ein Fenster, was man richtig dann auf dem Cover aufklappen kann und guckt. Und danach, wenn man es aufgeklappt hat, kann man in das Haus reingucken.
Mhm. Und man sieht ein in rötlich-rosafarbenes Licht, so ein bisschen wie die Blätter, gefärbtes Schreibzimmer, eine Schreibmaschine, auf der ein Manuskript ist, das offenbar noch nicht vollendet ist, ein gemütlicher Lesesessel.
Ja, so ein Chesterfield-Sessel. Und das habe ich mitgenommen, weil wir ja auch auf der Messe ganz viel so Fotospots gesucht haben.
Ja.
Und du hast das gar nicht mitgekriegt, weil du da gerade telefoniert hast. Ich meine, Jan und ich, ihr habt es vielleicht bei Instagram gesehen, wir haben uns in Sessel gesetzt. Wir haben auf so einer Liebesbank gesessen.
Ja, wir haben auf Vespa gefahren.
Wir sind Vespa gefahren, genau. Wo waren wir denn noch?
Wir lagen wieder in der Badewanne, wie schon in Frankfurt damals.
Mhm. Wir saßen auch zusammen drin. Ich hoffe, sie hat es überstanden, weil hat schon ein bisschen geknirscht.
Und wir waren bei den Eishockeyspielern von Heated Rivalry. Wenn das euch nicht sagt, hört euch die vergangene Folge an, wo Daniel und ich über Heated Rivalry gesprochen haben. Beide Eishockeyspieler waren da, sowohl Holländer als auch Rosanov. Und man konnte sich zwischen sie stellen.
Leider nur aus Pappe. Ja, sie wollten eigentlich kommen, aber jetzt sind sie zu berühmt, also die Schauspieler, deswegen sind sie nicht gekommen. Dieses hier, das war in der BookTok-Halle, die gar nicht so groß war. Also die Halle war natürlich so groß, wie ich dachte, aber es waren nicht so viele BookTok-Verlage, wie ich gedacht hätte. Also natürlich nicht zu vergleichen mit Frankfurt. Die Leipziger Buchmesse ist ja generell viel kleiner als die Frankfurter Buchmesse. Aber ich hatte irgendwie gedacht, dass das mehr da ist. Ich habe auch schon Gerüchte jetzt gehört, dass dieser große BookTok-Romance-Hype vorbei ist.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, ob sich das bewahrheitet. Haben wir auch mit Leuten gesprochen, die meinten, sie bemerken, die Pressevertreterin von Penguin war das doch, glaube ich, die meinte, die BookTok-Leserinnen gehen jetzt eher so Richtung Krimi.
Frieda McFadden beispielsweise.
Genau.
Also Krimis, die jetzt sowieso schon ein relativ großes Lesepublikum haben. Und das wäre ja interessant, wenn sich dieser Trend von BookTok hinverlagert in ein ganz anderes Genre. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich immer hoffen oder glauben, wer überhaupt erstmal liest, der ist dann irgendwann auch bereit, dafür andere Bücher zu lesen. Also vielleicht ja erst Book Talk Romance, dann Freida McFadden, dann Charles Dickens.
Ja, genau, die Reihenfolge, das schwebt Jan so vor. Auf jeden Fall war in dieser Book Talk Halle dann auch so ein Fotospot, da war eben genauso ein Fenster halt aus Holz, was man aufklappen konnte und dann konnte man sich da reinstellen und das sah auch schon so toll aus. Habe ich ein sehr schönes Foto von mir.
Katharina macht wirklich alles mit. Ich war sehr, sehr, sehr beeindruckt. Wir gingen über die Messe und überall sah sie etwas und war sofort da und saß als Erste da und manchmal haben wir uns auch ja jetzt nicht vorgedrängt, aber doch sehr dafür gesorgt, dass wir auch an diesen Fotospot einmal dürfen.
Ja, aber ich habe immer gesagt, los Jan, hier hinsetzen, hier hinstellen, das festhalten. Auf jeden Fall habe ich dann dieses Buch Katie Kento Missing Page im One Verlag neben diesem Fenster liegen sehen und sagte, okay, das sieht genauso aus wie das Fenster. Das war halt dann die Werbung dafür. Das fand ich so cool, dass ich das mitgenommen habe und das werde ich auf jeden Fall auch lesen. Hab bisher noch gar nicht geguckt, worum es geht. Lese ich doch mal gerade kurz den Klappentext. Ein Schreibseminar in einem abgelegenen Herrenhaus in Schottland. Ach, das wird ja immer besser. 6 Jugendliche, die wegen eines Unwetters dort festsitzen, ein blutiger Albtraum der Realität wird. Klingt ein bisschen wie Fitzek, sieht aber besser aus. Ich bin gespannt.
Ein bisschen wie diese Filme, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Ja, vielleicht so in diese Richtung.
Ja, und ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil du liest ja nicht gerne blutige und toxische und darke Romane. Nee. Und das war auch ein Trend, das haben uns einige Buchhändlerinnen und Verlagsvertreterinnen erzählt, das ist auch ein Trend, der sich immer weiter ausbreitet. Dark Romance, da haben ja wir beide, Katharina, schon mal eine Folge zu gemacht und sind sehr tief eingetaucht. Ja. Einige Bilder kriege ich auch nicht mehr so gut aus dem Kopf durch das Buch, das ich gelesen habe. Nun ist der neue Trend Darker Dark Romance, also noch düsterer, noch toxischer als das Dark Romance, was es bereits gab. Das war so das Erste, was wir sahen, als wir in die Halle reinkamen und dachten, guck mal, Dark Romance, kennen wir uns ja schon mit aus. Nein, Darker Dark Romance.
Das war so ein ganz toller Stand.
Ja.
Das war alles so ein bisschen so dunkelrot, dann hing da ein Kronleuchter, da war so ein Fake-Kaminfeuer eingerichtet wie so ein altes Herrenhaus. Sah eigentlich ganz romantisch aus und die geben sich schon Mühe und ich finde es schon auch toll, dass immer was Neues ausgedacht wird und dass die Leute dann da so, die jungen Menschen da so drauf fliegen. Ob man jetzt unbedingt noch darker als dark braucht, nach dem Darken, was wir gelesen haben, weiß ich nicht. Aber danach haben wir noch was anderes, noch darkeres präsentiert bekommen.
Und da wurde mir wirklich ganz schwarz drauf. Nämlich Dark Military Romance.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das denn bitte für ein neues Genre ist.
Und da haben wir uns gleich ein Buch mitgeben lassen, auch wenn eigentlich die Verlagsvertreterin schon deutlich sagte, eigentlich ist das nichts für euch.
Ja,
aber wir sind ja neugierig. Weil ich finde es ja auch immer falsch, über Genres zu urteilen, ohne sie gelesen zu haben. Your Knife, My Heart heißt das und sieht auf dem Cover, bei Blush ist es erschienen, eigentlich aus wie so ein typisches Romantasy. 2 Figuren küssen sich.
Steht aber Dark Romance ab 18 drauf und es ist einfach was Darkes, was im Soldatenbusiness spielt. Also weiß ich nicht. Du hast ja die erste Seite schon gelesen und mir abgeraten.
Ja, ich sage mal, ich weiß ja, dass du auch mit Gewaltszenen und Blut und Verstümmelungen, sage ich mal, nicht deine Lieblingstrope ist.
Nein.
Meine auch nicht. Und es geht auf der ersten Seite gleich schon sehr zur Sache. Also mir zog sich da schon ein bisschen der Magen zusammen und ich dachte, ich möchte das eigentlich nicht lesen. I prefer not to. Weil das ist aber gut, vielleicht kennt ihr ja das Buch und habt es gelesen und habt eine andere Meinung. Wir sind ja offen für alles und werden in dieses Buch zumindest noch ein bisschen mehr reinschauen.
Ja, also weiter als auf Seite 1 werden wir uns vorwagen. Auf jeden Fall. Mal gucken, wie es ist. Military Dark Romance. Auch wir haben noch ein schönes Genre kennengelernt.
Ja, ein ganz besonderes. Das könnte wirklich the next big thing werden, glaube ich. Nämlich Surf Noir. Stellt euch also vor, das ist so ein bisschen wie diese Krimis aus den 20er Jahren, Philip Marlowe-mäßig, alles ein bisschen düsterer, melancholischer, trauriger, viel Alkohol, viel Kettengerauche wahrscheinlich und das Ganze auf dem Surfbrett. Klingt nach einer tollen Mischung.
Also ich glaube nicht, dass der gesamte Roman auf dem Surfbrett spielt.
Idee.
Das wäre sehr schön.
Mord auf dem Surfbrett.
Aber auf jeden Fall ist der Ermittler, der auch so ein Ermittler wider Willen wohl ist, der ist Surfer und auf dem Titel ist auch ein Surfer abgebildet in so einer Welle, bei Diogenes erschienen. Und das kriegen wir, glaube ich, zugeschickt. Das ist gut, denn ich habe den Titel auch wieder vergessen und ich weiß nicht, ob man googeln kann einfach.
Ja, man kann. Es heißt Heaven's Gate von Daniel Fassbender. Und da steht auch direkt ein neuer Surf-Noir-Krimi. Also scheint doch nicht der erste zu sein.
Das ist anscheinend ein Genre, was an uns vorbeigegangen ist bisher.
Ja, da bin ich immer wieder begeistert, was du alles für Genres kennst und für Tropes.
Tropes, ja. Habe ich mir schon vom Börsenverein mal so eine Liste schicken lassen, was es alles gibt. Übrigens, im Hintergrund, falls ihr so ein kleines Rauschen, Brummen hört, das ist ein sehr großer LKW, der neben unserem Ü-Wagen irgendwas herumrangiert. Sehr groß und grün, aber das macht dir nichts, das stört uns nicht weiter.
Nee, das stimmt, aber wir sitzen hier nämlich auf dem Messegelände immer noch und da wird ganz viel produziert, da wird auch ganz viel hingebracht. Catering muss zum Beispiel auch sein, Technik für Veranstaltungen, deswegen ist hier immer so ein bisschen Bewegung. Wir sitzen in einem schönen kleinen Studio mit einem schönen, wirklich gemütlichen Rotlicht, fast so ein bisschen wie in diesem Missing Pages Buch, was du da hattest.
Ich liebe das ja. Letztes Mal hatten wir einen Campingwagen, das war richtig so ein Wohnwagen, das war auch cool. Ich finde es ganz schön. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man da zwischendurch was von draußen hört.
Ja, und wir haben auch so ein kleines Fenster, aus dem wir nach draußen schauen können und sehen, wenn der LKW zu nahe kommt. Dann müssen wir vielleicht
dann
doch nochmal
abbrechen. Dann hören wir vielleicht kurz auf.
So, nun müssen wir aber eine Sache euch erzählen. Das war
ja, was wir vorhin am Anfang angeteased haben.
Genau. Wir standen in einer Halle und sahen einen Stand von einer Autorin. Und der ganze Stand war nur von ihr, eben jene Highlander-Saga Sophie Stone. Und das war schon ganz beeindruckend, weil wirklich nicht nur viele Bände erschienen waren, aber weil so ein Stand auf der Buchmesse ja gar nicht so günstig ist. Ich kenne viele kleine Verlage, die sagen, wir kommen nicht mehr, das lohnt sich für uns nicht, weil es doch zu teuer ist. Und dann steht da eine Autorin, die wir nicht kennen und von der wir dachten, ist vielleicht eine, die ein bisschen auch was veröffentlicht. Aber jetzt hören wir hier sehr viel.
Jetzt hören wir hier sehr interessante Geräusche. Fahren wir vielleicht gleich los.
Jetzt sind wir gerade in Bewegung.
Vielleicht werden wir entführt. Eben hat auch jemand reingeguckt. Ich fühle mich direkt wie in so einem TKKG-Roman, Jan. Entführt auf der Buchmesse, das wäre doch cool. Das könnte man ja fast schreiben. Gut, weiter im Text.
Also wir hatten von dieser Autorin noch nie was gehört.
Es war ein sehr kleiner Stand, muss man
ja
sagen.
Ja, schon, aber mit vielen Büchern bestückt. Und wir dachten, gut, das wird eine von den vielen sein, die wirklich auch toll mit viel eigenem Engagement im Book on Demand eigene Bücher herausbringt. Und dann kam eine Gruppe junger Männer,
so bärtig, so naja, die hätte ich vielleicht eher in so einem Club vermutet. Mhm. Die waren vielleicht so Anfang 20, oder schätze ich?
Ne? So ja, wahrscheinlich 19, noch nicht 20, mal. Ich würde
18,
sogar sagen,
19,
ein bisschen
20,
jünger.
Ja. Ja. Die Autorin war selber da, muss man noch dazu sagen. Habe ich ja gefragt, sind Sie Sophie Stone? Mhm. Und sie, ja, war schätzungsweise Anfang 60, so graue Haare und ganz nett und hat uns ein bisschen Auskunft gegeben. Und dann kamen eben diese jungen Männer und fragten halt auch, sind Sie Sophie Stone? Und sagte sie, ja. Und dann drehte der sich um zu seinen Freunden
und rief, Jungs, das ist die Sophie Stone, ihr müsst sofort kommen. Und als wir sie dann fragten, kennt er sie, sagt er, ja, wir haben die alle gelesen, alle die Bücher kennen wir. Und erzählten uns dann, es ging um Drachen oder ähnliches. Und das war total faszinierend, weil, und das finde ich ja auch so schön, man wird ja immer auch so ein bisschen selber manchmal von Vorurteilen geleitet. Das waren jetzt nicht die Menschen, wo ich gedacht hätte, das sind ohnehin große Leser und dann schon gar nicht so Begeisterte, die hinkommen und ihren Fan-Moment haben mit Sophie Stone. Also für mich war das eine ganz tolle Entdeckung.
Die waren richtig gehypt, dass diese Autorin da stand und wollten natürlich dann ein Autogramm haben und dann habe ich sie noch gefragt, also was habt ihr denn hier gelesen? Ja, wir haben alle Bände gelesen, das ist super, toll, ganz großartig. Also wir standen daneben und dachten, das kann nicht sein, das ist ja unglaublich.
Ja, also liebe Sophie Stone, du machst irgendetwas unglaublich richtig, denn das ist die Zielgruppe, von der so viele andere immer träumen, dass sie die Bücher lesen.
Absolut.
Und du scheinst sie schon zu haben. Absolut. Vielleicht sollten wir sie doch mal einladen, um mit ihr über das Geheimnis zu sprechen.
Nachdem wir Der Highlander und die Gespinste der Leidenschaft gelesen haben. Das würde ich schon gerne vorlesen.
Zum Beispiel. Aber ich habe noch was gefunden, Katharina. Gab es von den Highlandern auch Character Cards? Hast du da welche gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen. Aber ich habe viele Character Cards gesehen. Und auch aus Acryl-Character, Aufsteller.
Ja. Ich habe dir nämlich was mitgebracht, als ich durch den Non-Book-Bereich gegangen bin und habe gedacht, Character Cards für Katharina, für dein Bücherregal.
Okay, ich bin gespannt. Aha.
Die Familie Steampilton, kennst du die?
Nein, Osterpicknick am See.
Es sind Character Cards aus dem viktorianischen Zeitalter mit verschiedenen Kleidungen. Es gibt da ganz, ganz viele von.
Anziehpuppen.
Ja. Papier-Anziehpuppen, die man sich aber ins Regal stellen kann und die eben im viktorianischen Zeitalter leben und spielen. Da gibt es ganz unterschiedliche Events. Es gibt Weihnachten bei den Steampiltons, es gibt die Steampiltons auf Reisen, es gibt
aber
die
Steampiltons. Aber du kanntest das auch nicht.
Ich kannte die gar nicht, aber ich habe sie gesehen und gedacht, das ist doch etwas, das bringe ich dir mal mit, weil es passt wunderbar zu der Jane Austen-Folge. Man kann sie anziehen.
Herrlich. Ja, es ist wie so alte Anziehpuppen mit so kleinen Papierdingern, die man dann so umknicken kann und um die Puppen drumherum machen kann.
Und hier Sir William sieht doch auch ganz
schön aus. In seiner viktorianischen Unterwäsche, bevor er einen Anziehpuppendress anhat, sieht ganz beeindruckend aus, körperlich.
Ich dachte mir, das stellst du dir doch bestimmt gerne ins Regal vor, die Jane Austen Schmuckausgabe.
Aber angezogen dann. Vielen Dank, Jan, das ist sehr nett von dir.
Da ist auch extra eine Bastelanleitung, falls du es mit Daniel zusammen machen willst, wird es da nochmal erklärt.
Ja, das ist gut.
Jo, es gab also viel zu sehen, viel zu erleben, wir haben viel mitgebracht und jetzt gibt es vor allem viel, viel, viel zu lesen. Vor allem ja auch noch den Bestseller für unsere nächste Folge.
Die ja sehr schnell kommt, nämlich schon am Freitag, und ich habe noch nichts gelesen von dem Bestseller.
Ich bin schon bei 3/4, also ich habe dir ein bisschen was voraus.
Falls ihr noch schnell mitlesen wollt.
Mathilde und Marie von Thorsten Woiwod ist auch so eine Bücher- und Buchgeschichte. Es spielt in einem Bücherdorf, wo eine junge Frau wieder ein bisschen den Lebensmut gewinnt. Das sagt zumindest der Klappentext und verraten mir die ersten 3/4.
Aha, also ich habe noch keine Seite gelesen. Das ist meine nächste Aktion. Nach der Messe werde ich mich gleich auf den Bestseller stürzen. Ich glaube, das dauert nicht so lange, das zu lesen. Ist auch nicht so wahnsinnig dick und es klingt jetzt auch nicht so, als ob es sehr kompliziert ist. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass ich das bis zu unserer Aufzeichnung sehr gut schaffe.
Ich habe einige hier auf der Messe schon getroffen, die es gelesen haben, und unsere Meinungen stimmen überein.
Also deine gespannt, und die von denen, die du getroffen genau. hast? Genau.
Aber wenn ihr es schon gelesen habt und auch eine Meinung habt, schreibt uns doch an eTweetSleep@ndr.de. Wir freuen uns, wenn wir vielleicht so eine ganze Bandbreite an Meinungen wieder mal bekommen. Das ist ja mal das Tolle bei Bestseller-Challenges. Irgendjemand gibt es immer, der das Buch anders sieht als wir.
Also ich bin jetzt total gespannt auf das Buch.
Wie wir es finden, das hört ihr dann wie gewohnt am nächsten Freitag. Und das war es jetzt hier erstmal von der Buchmesse. Ein kurzes Update, was wir hier erlebt haben.
Diese Folge haben wir übrigens am Freitagabend aufgezeichnet. Wir wären jetzt eigentlich noch mal ins Getümmel gegangen, aber jetzt ist es schon nach 18 Uhr, da ist die Messe geschlossen. Man muss eigentlich um 18 Uhr die Hallen verlassen, aber als Presse und Aussteller und so weiter bleibt man natürlich noch drin, macht manchmal noch Interviews und so. Und dann wird die Stimmung so eine ganz andere. Dann werden so Sekt aufgemacht an den Ständen und die Verlage feiern so ihre Bücher, oder wenn sie einen Preis gewonnen haben. Ich habe ja schon erzählt, dass wir gestern da in so ein Blogger-Dingens da reingefallen sind, mehr oder weniger zufällig. Und ich bin dann auch noch mal vorbeigegangen am Fischerstand, die ja den Preis gewonnen haben mit dem Goldstrand-Roman. Und die waren auch alle total froh und haben angestoßen und so. Das ist ganz schön.
Genau, aber wir haben ja, sind zumindest ein bisschen versorgt. Wir haben so ein bisschen Essen uns mitgenommen von der Buchmesse. Zum Beispiel Erdbeermarmelade, da können wir ja anfangen. Und da gibt es noch ganz viel Schokolade und anderes. Und Nüsse sind auch noch da.
Erdbeermarmelade haben wir bekommen, genau, am Penguin-Stand, weil nämlich demnächst mal wieder eine Familiensaga über eine bekannte Firma erscheint. Ratet mal, welche.
Es hat was mit Marmelade und Konfitüre zu tun, genau.
Ja, und die Firma ist in Lübeck. Ja. Eigentlich, vielleicht bringen wir Daniel das Buch mit. Das
Oder Buch vielleicht ist aber, bringen wir ihm erstmal die Marmelade.
Ja, es ist ja auch lustigerweise bisher nur die Marmelade, da das Buch erscheint erst in einer Woche.
Aber Marmelade hat ja ein langes Haltbarkeitsdatum. Die können wir uns also ins Kühlschrank stellen und holen sie dann raus, wenn das Buch auf. Und jetzt haben wir noch, wie immer, eine Podcast-Empfehlung für euch.
Wenn euer Musikgeschmack so bunt ist wie die Welt und ihr gern mal einen Blick über den Tellerrand wagt, dann ist Open World von WDR3 genau der richtige Podcast für euch. Hier wird man jede Woche eingeladen, in andere Musikkulturen einzutauchen.
Wusstet ihr zum Beispiel, welche Instrumente alle aus Kürbissen hergestellt werden? Oder wie der Blues Bosniens klingt? Oder kennt ihr die Musikwelten Kretas oder Vietnams? Die Hosts Antje Babette und Noel erzählen jeden Montag und Mittwoch inspirierende Geschichten aus der Welt der Global Music, jenseits festgelegter Stille und geografischer Grenzen.
Den Podcast Open World gibt es natürlich in ARD Sounds, und den Link dazu, den packen wir euch in unsere Shownotes.